ARD.
Hier ist HR1 Talk mit Uwe Berndt.
Einen schönen guten Morgen. Eine rüstige Rentnerin ist heute bei uns zu Gast. Vielleicht sogar die bekannteste rüstige Rentnerin von ganz Nordhessen, denn sie hat schon 4 Bestseller geschrieben und es sind Reportagen gedreht worden über ihre vielen Reisen in die entlegensten Ecken der Welt. Eine davon lief sogar im Kino. Herzlich willkommen, Margot Flügel-Anhalt.
Hallo, ich freue mich, dass ich hier bin.
Sie sagen gerne, ab und zu zwickt ihr Reisegehen, dann müssen sie einfach wieder losziehen. Wo sitzt denn das Reisegehen in ihrem Körper?
Also das ist ein sehr diffuser Zustand, aber nicht überspürbar, der mich jetzt auch schon erwischt hat und mich tatsächlich dazu bringt, Reisepläne zu schmieden. Da kann ich mich nicht dagegen wehren.
Also Sie werden dann unruhig irgendwie, wie so ein Zugvogel.
Ja. Wie stelle ich mir das vor? Ja. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie sich so ein Zugvogel fühlt, aber so ähnlich geht's mir auch, ja. Ich muss dann aufbrechen.
Was Sie planen, darüber reden wir natürlich heute auch noch. Margot Flügel-Anhalt erzählt von ihren verrücktesten Reisen mit dem Motorrad von Hessen bis zum Hindukusch oder mit dem E-Bike an der Donau entlang, fast 3000 Kilometer bis zum Schwarzen Meer. Aber Vorsicht, Menschen, die gelegentlich unter Fernweh leiden, müssen aufpassen, dass sie sich in den kommenden 2 Stunden nicht anstecken.
HR1.
Genau meins.
Margot Flügel-Anhalt ist Jahrgang 1953, aufgewachsen in Tuttlingen an der Donau. Und Sie haben damals schon gespürt, ich bin ein bisschen anders als meine Freundinnen hier. Wie meinten Sie das?
Tatsächlich war ich unheimlich gerne alleine unterwegs. Und zwar nachts im Wald, als Worst Case sozusagen. Glücklicherweise haben meine Eltern mich das ausprobieren lassen und machen lassen. Aber da habe ich schon gemerkt, es wollte niemand mitgehen.
Wald, ja, verstehe ich.
Ich habe dann aber festgestellt, dass ich alleine keine Angst habe, sondern meine Sinne sich entwickeln im Dunkeln und ich im Wald auch durchaus mich zurechtfinden konnte, auch wenn kein Mond schien. Und brauchte dann auch keinen.
Sie sind gerne alleine?
Ich bin gerne alleine, weil ich dann vom Leben 100% spüre.
Das Reisegehen, von dem Sie gerade schon berichtet haben, hat Sie auch schon als Kind gezwickt? Wovon haben Sie als Kind geträumt?
Ich habe als Kind davon geträumt, auf den Mond zu fliegen.
Ach ja, okay.
Weil wir ja im Fernsehen live die Mondlandung damals gesehen haben und ich dachte mir, das muss irgendwie möglich sein, da mitzukommen. Hat aber, glaube ich, nicht geklappt.
Okay.
Und
was hat denn geklappt? Was war denn so Ihre erste Reise als Kind?
Also wir sind da in Tuttlingen nahe an Bodensee und an diesen Grenzen Österreich-Schweiz. Und das war natürlich für mich faszinierend, einmal um den Bodensee zu fahren und dann durch 3 Länder zu kommen. Das waren für mich so die ersten tatsächlichen Abenteuer, die ich als Tramperin dann zurückgelegt habe.
Aber mit Ihren Eltern? Nein, alleine dann oder wie?
Dann alleine, also nicht als Kind, aber als Jugendliche, 13-Jährige. Damals war
Trampen
normal. Sie sind mit
13 getrampt?
Ja, damals war Trampen üblich, weil niemand hatte ja irgendwie ein Auto von uns oder ein Motorrad. Und deswegen haben wir uns einfach an die Straße gestellt und wurden auch mitgenommen.
Und die Eltern haben das nicht verboten oder wussten sie das? Am Ende wussten sie es gar nicht bis heute.
Doch,
ja?
Doch. Ja. Es war üblich. Es war eine Sache, die sie wussten und von der sie annahmen, dass sie funktionieren würde.
Sie waren viel unterwegs. Sie haben als junge Erwachsene dann später ein Jahr in Casablanca gelebt, der Liebe wegen. Sie haben viele Jahre in Berlin-Kreuzberg gelebt, dort als Sozial- und Theaterpädagogin gearbeitet, sind dann später nach Nordhessen gezogen. Heute leben Sie im Dorf Turnhosbach. Das liegt zwischen Sontra und Waldkappeln. Was hat Turnhosbach, was Berlin-Kreuzberg nicht hat?
Wölfe. Also wir sind inzwischen Wolfshabitat und ich streife ja auch dort durch die Wälder und hoffe, dass ich mal einem Wolf begegnen kann. Aber die sind sehr scheu und vermutlich werden die sehr schnell verschwinden, wenn sie hören, dass ein Mensch im Wald rumtrampelt.
Warum sind Sie von der Weltmetropole aufs Land gezogen?
Ich habe 17 Jahre in Berlin-Kreuzberg gelebt aus Konsequenz, entweder Kreuzberg oder gar nicht, und habe festgestellt, dass mir vom ersten Tag an schon die Natur gefehlt hat. So ein ganz normaler Wiesenweg oder Waldweg. Und irgendwann mal, als die Mauer dann aufging und wir festgestellt haben, dass wir mitten in der Metropole leben,
haben Sie das gemerkt?
Die Kopfsteinstraße vor unserem Haus dann plötzlich Durchgangsverkehr war vom Ost nach West und zurück, haben wir uns dann entschieden, in die nächstmögliche ländliche Region zu ziehen und das war halt Nordhessen.
Margot Flügel-Anhalt in HR1. Wenn jemand eine Reise tut, dann sollte er sie vorher ausführlich planen. Fragen wir also eine Profi-Reisefrau. Margot Flügel-Anhalt ist zum Beispiel mal in 83 Tagen durch 15 Länder bis nach Südasien gereist. Wie viele Stationen hatten Sie davon vorher geplant? Vermutlich haben Sie nicht alle Hotels vorab gebucht.
Gar kein Hotel, außer das erste vielleicht. Normalerweise habe ich ja unterwegs Internet, meist mehr als zu Hause, weil ich mir an den Grenzen die jeweiligen SIM-Karten des Landes kaufen kann. Und dann kann ich online buchen, wenn ich weiß, wo ich etwa sein werde. Die Reisen plane ich immer ganz grob. Das heißt, ich weiß, wo ich etwa hin will. Damals wollte ich nach Laos. Und ich wusste, durch welche Länder ich fahren muss und habe dann natürlich die Visa organisieren müssen, das Carnet de Passage und so weiter.
Und das sind Sie auch Profi drin im Organisieren von Visa?
Wenn so viele Länder sind, übergebe ich das einer Agentur, die meinen Pass bekommt und meine Reisedaten, wann ich in welchem Land etwa einreisen möchte. Und dann fragen die Visa so an, im besten Falle, sodass sie dann noch gültig sind, wenn ich dort ankomme.
Also da haben Sie dann Profis, die Sie einspannen, die Sie dafür bezahlen, dass das alles bestellt wird. Okay,
ja.
Wusste ich gar nicht, dass es solche Dienstleistungen gibt.
Ja, ich kann nicht durch 6, 7 Konsulate reisen, um mir ein Visa, einen Pass geben zu lassen.
Das ist da ist die Reise schon halb rum, bis man überhaupt die Erlaubnis hat. Hat das denn immer funktioniert oder sind Sie auch mal hängen geblieben aus diesen
Gründen? Das hat nicht funktioniert immer. Und zwar deswegen, weil zum Beispiel eine Agentur behauptet hat, sie könnte ein Pakistan-Visum für mich organisieren. Das hat dann nicht geklappt und dann habe ich den Reisepass mir hinterher schicken lassen. Es hat dann zu lange gedauert. Dann ist das Iran-Visum abgelaufen und so. Aber das sind dann die normalen Widrigkeiten, die unterwegs passieren können.
Das zweite Problem bei solchen ungewöhnlichen Reisen ist natürlich dann die Verständigung. Also ich denke mal, in Großstädten können bestimmt viele Leute Englisch. Aber sie sind ja gerade viel auf dem Land unterwegs und wollen ja gerade auch mit einfachen Leuten reden, ohne Hochschulabschluss. Wie funktioniert das denn?
Wir leben ja auf der Eurasischen Platte im selben Kontinent und die Leute haben Internet und sind in der gleichen Welt unterwegs. Das heißt, ich rede nicht über philosophische Themen, aber zum Beispiel über den Weg oder dass ich eine Unterkunft brauche, Wasser und was zu essen. Und da kann man sich immer verständigen.
Weil Sie selbst in der Eurasischen Steppe ein besseres Internet haben als an manch einem Ort in Hessen.
Ja, und ich kann ja auch mit Händen und Füßen reden und natürlich kann ich den Google-Übersetzer nutzen, wenn ich Internet habe.
Haben Sie sich denn so die wichtigsten Sätze auch in den Originalsprachen vorher vorbereitet?
Also ich spreche original Deutsch, Französisch, Englisch und Russisch und das ist natürlich da im Osten immer ganz günstig.
Was war die größte Schwierigkeit bei solchen großen Reisen dann?
Die größte Schwierigkeit sind die politischen Unwägbarkeiten. Das heißt, wenn plötzlich eine Grenze dicht macht oder ein Visum abläuft, ist es ganz schwierig, unterwegs das zu organisieren. Aber dafür gibt es super Internetgruppen, in denen man dann rausfinden kann, wo die anderen das gemacht haben, in welchem Ort, wo man hin muss. Zum Beispiel in der Türkei, in Erzurum. Die haben Konsulate und dann muss man da sich irgendwo andocken, ansiedeln und warten, bis man ein neues Visum hat.
Ah, verstehe. Die Reisenerds tauschen sich unterwegs aus und dann kann man die Fehler gleich vermeiden.
Genau.
Margot Flügel-Anhalt über ihre Reisen.
HR1 Talk.
Mit Uwe Bernd und der Globetrotterin Margot Flügel-Anhalt. Ich packe meinen Koffer meistens in 5 Minuten. Aufmachen, reinkippen, zumachen, fertig. Und Sie?
Wenn ich weiß, dass ich aufbreche, dann lege ich alles auf einen großen runden Tisch in meinem Wohnzimmer, was ich glaube zu brauchen, und räume von Tag zu Tag immer wieder was weg, weil es immer zu viel ist und versuche immer nur das mitzunehmen, was man wirklich dringend braucht, für den Fall, dass man liegen bleibt und vielleicht zu Fuß weitergehen muss.
Also meistens nimmt man nicht zu wenig mit, sondern zu viel?
Zu viel, meistens.
Ja. Haben Sie denn auch schon mal beim Packen was wirklich Wichtiges vergessen?
Ich habe beim Packen selten was vergessen, aber als ich zum Beispiel letztes Mal mit dem Flieger unterwegs war in die Türkei, da wollte ich auf den Ararat, da haben sie mir schon in Frankfurt meine Powerbank abgenommen, weil die Siliziumbatterien hat und ich die hätte ins Handgepäck machen müssen. Ach, was weiß ich. Mhm. Dem fällt immer was ein. Genau.
Aber ich meine, Zahnpasta kann man ja selbst am Ararat wahrscheinlich kaufen. Also wenn man was vergisst, das meiste, ich denke mir, wenn ich was vergesse, kaufe ich es mir halt.
Genau, so mache ich das.
Der erste Musikwunsch klingt quasi schon wie eine Aufforderung zum Kofferpacken, oder? Nickelback wünschen Sie sich. What are you waiting for? Was bedeutet Ihnen dieser Titel?
wir gehen davon aus, dass wir unendlich viel Zeit haben zum Leben und alles Tolle später machen können, wenn die Arbeit vorbei ist, wenn die Kinder aus dem Haus sind und so weiter. Tatsächlich kann das Ende ja jeden Augenblick sich einstellen. Und es ist wichtig, die Dinge, die einem wirklich wichtig sind, sofort zu machen.
Und nicht sagen,
zu verschieben.
Irgendwann mache ich das mal.
Genau.
Ja? Okay. In diesem Sinne, What Are You Waiting For? Nickelback für Margot Flügel-Anhalt. What are you waiting for? Alleine reisen ist nicht jedermanns Sache. Die meisten Menschen wollen zum Beispiel tolle Natureindrücke lieber mit jemandem teilen und gemeinsam staunen über die Erlebnisse auf ihrer Reise. Doch das sieht Reisebuchautorin Margot Flügel-Anhalt offenbar ganz anders. Warum reisen Sie lieber alleine als in Begleitung?
Ja, tatsächlich hat für mich Reisen etwas sehr Meditatives, das ich auch nutze, um mich selbst weiterzuentwickeln. Wenn ich also auf dem Berg stehe und den Sonnenuntergang bewundere und jemanden neben mir sage, guck mal, der wunderschöne Sonnenuntergang, dann delegiere ich das Gefühl, der wunderschöne Sonnenuntergang an den anderen.
Aha. Sie wollen es für sich behalten.
Ich will es für mich vollkommen ausnutzen.
Verstehe.
Also bei mir ist das so, wenn ich jemandem sage, guck mal dort, die schöne Blume, dann habe ich das sozusagen abgeschlossen. Und wenn ich die Möglichkeit nicht habe, dann kann ich die Blume bewundern und ohne es zu bewerten, die Gefühle wirken lassen auf mich. Das ist ein großer Unterschied für mich.
Okay, aber ist es gerade bei Fernreisen nicht auch eine Frage der Sicherheit, vor allem wenn man als Frau alleine unterwegs ist? Ah, jetzt. Diese Frage hören Sie nicht zum ersten Mal, kann das sein?
Also ich kann ja nur als Frau unterwegs sein, aber es ist gut, egal ob man als Frau oder als Mann unterwegs ist, dass man nicht als Opfer unterwegs ist. Das ist eine innere Einstellung. Bei mir kommt dazu, dass ich seit vielen Jahren Kampfsport mache und sicher durch mein Auftreten auch signalisiere, dass ein Angriff schwierig wird. Das hat bis jetzt tatsächlich immer geklappt. Mhm. Ich bin einmal in Berlin, hat jemand versucht, mich zu überfallen und meine Handtasche zu rauben. Das ist ihm nicht gut gegangen.
Damit. Was haben Sie gemacht?
Ich habe damals Sozialpädagogik schon begonnen zu studieren, habe ihn festgehalten, weil er mich schon überfallen hat und habe ihm gesagt, dass wir jetzt reden miteinander und dann hat er so einen Schreck gekriegt.
Das ist schlimmer, als wenn sie jemanden reingehauen hätten oder was?
Dass er weggerannt ist und ich konnte ihn nicht.
Verstehe. Und es ist natürlich auch was anderes, wenn Sie als Frau alleine unterwegs sind, als wenn Sie jetzt gerade in patriarchalen Gesellschaften unterwegs sind mit einem Mann.
Genau.
Weil Sie dann wahrscheinlich ganz anders wahrgenommen würden,
ja,
oder?
Ja, zum Beispiel in Pakistan sind ja meist nur Männer auf der Straße, zumindest in Belutschistan. Da kommt man immer durch, wenn man auf dem Landweg weiter reisen will. Da sind nur Männer auf der Straße, die gar nicht mit mir reden würden. Oder auch im Iran. Das heißt, wenn ich mit einem Mann unterwegs wäre, würden die alle mit dem Mann reden und ich würde da so als Beifahrer gar nicht registriert werden. Und so kann ich und muss ich tatsächlich alle notwendigen Dinge selber klären und selber regeln. Und das bringt mich weiter.
Und da ist niemand dir zugedringlich geworden in all diesen
Also
Ländern.
In Pakistan würden die Menschen und im Iran, die sehr einfach und tiefgläubig sind, auch die Menschen würden sich das nicht trauen, weil sie auch wissen, dass der Staat sehr hart reagiert, wenn sowas passiert. In Marokko ist das wahrscheinlich anders, aber es hängt auch ganz stark davon ab, wie man sich verhält, wie man sich kleidet. Und wenn ich weiß, dass im Iran die Frauen verschleiert sein müssen und ich durch dieses Land reisen möchte, dann muss ich dieses Tuch auf meinen Kopf machen.
Das machen Sie dann auch mit diesem Kompromiss?
Das muss ich machen.
Das müssen Sie machen,
genau.
Klar. Was waren so die gefährlichsten Momente bei Ihren Reisen, wenn es nicht die Männer waren?
Also das ist, die gefährlichsten Momente waren sicher die Jahrhundertflut in Pakistan 2022, als ich mit dem Lada Niva zum Nanga Parbat in Himalaya reisen wollte und alle Straßen weggespült waren und Steinschläge die Straßen unpassierbar gemacht haben, die Piste des Karakoram Highway. Und da muss ich erstens mal sehr lange in einem Hotel als Gefangene warten, bis ich überhaupt weiterreisen konnte. Und dann bin ich auf diesem zerstörten Karakoram Highway unterwegs gewesen und wusste natürlich nie, ob von oben was runterkommt.
Und die Verkehrssituation, das ist wahrscheinlich auch nicht so ganz ungefährlich. Oder würden Sie auch sagen, in Kassel ist der Verkehr genauso gefährlich wie am Nanga Parbat?
Also ich bin durch Indien gereist und muss sagen, das sind ja ganz andere Verkehrsverhältnisse. Und muss sagen, dass es mir logisch erscheint, in diesem Verkehr mitzuschwimmen. Logischer als vor einer roten Ampel 3 Minuten zu warten, während rechts, links, vorne, hinten niemand kommt.
Margot Flügel-Anhalt über ihre Reisen. Die Globetrotterin Margot Flügel-Anhalt reist also am liebsten alleine. Aber manchmal macht sie auch eine Ausnahme und das ist gut für uns. So kann uns unser Überraschungsgast ein bisschen über die Reisen mit ihr berichten. Hallo, schönen guten Tag, Herr Überraschungsgast. Wer mag das wohl sein?
Ja, guten Tag, wer mag das wohl sein? Ich schätze mal, Sie kennt die Stimme.
Nicht erkannt? Helfen Sie ein bisschen.
Nun, ich durfte schon ein paar Mal mit dir mitfahren, Margot.
Du bist Johannes.
Ja, natürlich. Der Filmemacher Johannes Meyer begleitet Sie filmisch bei einzelnen Etappen Ihrer Reisen. Er hat sogar mal einen Kinofilm darüber gemacht. Aber Sie kannten sich schon vor diesen Filmprojekten. Wie haben Sie sich kennengelernt?
Ja, wir kennen uns schon ziemlich lange. Eigentlich von einem Laientheater, vom Jungen Theater Eschwege. Da ist die Margot wahrscheinlich schon wesentlich länger als ich das bin, aktiv als Regisseurin, aber auch als Schauspielerin und so. Und ich bin dann irgendwann in die Gegend dort gezogen und habe überlegt, was kann man so in der Freizeit betreiben und bin dann auch zu dem Jungen Theater nach Eschwege dazugestoßen und ja, da haben wir uns kennengelernt. Und irgendwann erfuhr man dann so nebenbei bei den Proben von ihren verrückten Reiseplänen einmal um die halbe Welt. Da habe ich dann irgendwie gedacht, wow, da muss man irgendwie doch die Sache festhalten und vielleicht einen Film draus machen.
Wie würden Sie denn Frau Flügel-Anhalt beschreiben? Was ist das so für ein Typ auf Reisen?
Auf Reisen? Ja, ach, eigentlich ist sie auf Reisen genauso wie nicht auf Reisen, würde ich mal behaupten. Ich finde, Margot hat so ein bisschen was Pippi Langstrumpf-artiges.
Okay, das müssen Sie erläutern. Was ist an ihr Pippi Langstrumpf-mäßig?
Ja, also sozusagen so eine groß gewordene Pippi Langstrumpf vielleicht. Also ein bisschen gehört schon auch immer dazu, so mit der Einstellung, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, vielleicht durch die Gegend zu fahren und die Sachen einerseits so zu nehmen, wie sie auf einen zukommen, andererseits aber eben auch immer das Beste rauszuziehen und sich die Sachen vielleicht manchmal auch ein bisschen so zu biegen, damit man einfach gut damit klarkommt.
Und sie nickt. Also dieser Vergleich scheint ja gar nicht zu stören, oder?
Das passt. Das ist gut. Und tatsächlich versuche ich unterwegs die Ereignisse immer im positiven Sinne wahrzunehmen und nicht zu bewerten.
Wunderbar. Johannes Meyer, der Filmemacher über die Reisen mit Margot Flügel-Anhalt. Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben.
Danke, gerne.
Der HR1 Talk heute mit Margot Flügel-Anhalt. Nach den 11 Uhr Nachrichten reden wir weiter, wenn Sie uns im Radio hören. Und natürlich gibt es uns auch als Podcast auf hr1.de und in der ARD Audiothek.
HR1 Talk.
Margot Flügel-Anhalt ist unser Gast, erfolgreiche Autorin von Reisereportagen, aber sie ist auch in ihrer Heimat sehr engagiert. Zum Beispiel haben wir gerade gehört, sie hat das Junge Theater Eschwege mitgegründet und sie ist Ortsvorsteherin in Thurn-Hosbach im Werra-Meißner-Kreis. Wie kriegen Sie das alles auf die Reihe, wenn Sie eh immer unterwegs sind?
Gerade als Ortsvorsteherin habe ich ein super gutes Ortsbeiratsteam und einen Stellvertreter und denen habe ich gesagt, ich mache den Job nur, wenn ihr mich vertretet, wenn ich unterwegs bin und ich werde oft weg sein. Und da haben die zugestimmt und das klappt wunderbar.
Wie viele Leute vertreten Sie da? Wie viele Menschen leben in Thurn-Hosbach noch?
Also, wir sind 36 Personen.
Gut, dann ist das vielleicht auch nicht so viel Arbeit.
Ein kleines, friedliches Dorf. Ja, wir haben aktuell jedes Jahr Wahlen und viele ehrenamtliche Tage, die wir bestücken müssen. Aber es klappt und wir haben ein engagiertes Team.
Gleich füllt Margot Flügel-Anhalt erstmal den HR1-Fragebogen aus. Margot Flügel-Anhalt hat schon 4 Bücher über ihre vielen Reisen geschrieben. Da ist der HR1-Fragebogen ein Klacks für Sie. Mein schönstes Privileg als Rentnerin ist?
Mein schönstes Privileg als Rentnerin ist, dass ich frei entscheiden kann, wie lange ich schlafe und wann ich aufstehe und wie ich den Tag gestalte und wohin ich reise.
Aber so viel Energie, wie Sie ausstrahlen, schlafen Sie bestimmt nicht lange, oder?
Ich schlafe unheimlich gerne sehr lange.
Ach so.
Dazu kommt noch, dass eine Katze zurzeit mein Haus mitbevölkert, die manchmal nachts Unruhe veranstaltet im Schlafzimmer. Und gerade heute Nacht zum Beispiel wollte sie irgendwas Spezielles und hat das lautstark eingefordert. Aber dann habe ich doch gewonnen und bin liegen geblieben.
Ihre Katze will ich nicht sein. Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr
500 Gramm?
Mhm. Nee, ein halbes Pfund sind 250.
Ja. Kostet am billigsten aktuell 1,49.
Mein Lieblingsessen?
Ich esse am liebsten Chicken mit Pommes.
Chicken mit Pommes? Von meinen Söhnen habe ich gelernt.
Von meinen Söhnen habe ich gelernt, dass es nicht leicht ist, Eltern zu sein.
Am meisten auf die Palme bringt mich.
Wenn irgendwelche Leute behaupten, sie müssten über jemanden urteilen, ohne die Hintergründe zu kennen.
Glück bedeutet für mich?
Frei zu sein.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Das Schwierige an der Demokratie ist, dass man aktiv sich einsetzen muss für die Rechte.
Bereut habe ich.
Ich bereue gar nichts.
Ist gut so. Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit...
Ich würde gerne einen Abend verbringen mit Putin.
Okay, und Sie können Kampfsport. Vielleicht würde das ja helfen. Mein größter Flop war...
Ja, mein größter Flop war ein Theaterstück mit meiner großen Liebe, der damals den Text nicht lernen konnte und es ist alles ins Wasser gefallen.
Gendern.
Gendern überlasse ich anderen.
Der Glaube?
Der Glaube ist das, was jedem Menschen und jedem Wesen selbst überlassen werden muss, ohne dass man sich da einmischen sollte.
Ich habe Angst vor.
Ich habe tatsächlich Angst vor Gewitter und Naturkatastrophen.
Treue?
Treue? Ich bin meinen eigenen Prinzipien treu. Das genügt.
In meinem Koffer darf niemals fehlen.
In meinem Koffer darf niemals das Handy fehlen und das Aufladegerät.
Der Jakobsweg.
Den Jakobsweg bin ich von 2008 bis 2012 gegangen, in 4 Etappen von Nordhessen aus. Und das war einzigartig. Vor allem die Strecken, die nicht auf dem letzten Teilstück waren, wo ich echt alleine unterwegs war.
In meinem Bücherregal unten rechts steht?
In meinem Bücherregal unten in der Mitte steht ein ganz altes Kräuterbuch, das mir mein lieber Bruder Hans-Joachim einmal geschenkt hat, in dem alle Krankheiten, die der Mensch nur irgendwie haben kann, zugeordnet sind zu Heilkräutern.
Und diese Kräuter haben Sie auch in Ihrem Garten dann?
Die meisten Kräuter davon wachsen in meinem Garten oder in meiner Umgebung.
Und es hilft?
Tatsächlich hilft das.
Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Margot Flügel-Anhalt. Vielen Dank. Margot Flügel-Anhalt ist an der Donau aufgewachsen und das scheint sie auch geprägt zu haben. So wundert es mich nicht, dass ihre letzte große Reise mit dem Fahrrad an der Donau entlang ging, von der Quelle bis zur Mündung am Schwarzen Meer. Das sind fast 3000 Kilometer. Was hat Sie an diesem Projekt fasziniert?
Ich habe das ja schon öfter im Blick gehabt, die Donau, und weiß auch, dass es da etappenweise zumindest einen ausgeschilderten Radweg gibt. Die Donau selbst habe ich als Kind und Jugendliche erlebt, weil wir häufig dort in den überschwemmten Donauwiesen und an den Wehren gespielt haben, durch die Donau geschwommen sind, um kostenfrei ins Schwimmbad zu kommen.
Ach so, das Schwimmbad war am Ufer, meinte Eintritt zahlen müssen.
Ja, genau. Und wir haben einen mit den ganzen trockenen Handtüchern ausgestattet und der Decke und sind dann durchgeschwommen und haben das eingesparte Geld dann für Süßigkeiten am Kiosk aufgehoben.
Verstehe. Eine Rad entlang eines Flusses ist immer eine gute Idee, denn in der Regel fließt er ja gemächlich bergab und dann gibt es auch gemächliche Radwege. Also war es eine bequeme Reise?
Also überhaupt nicht. Da wundert man sich ja, dass der Donauradweg nicht die ganze Zeit bergab geht, sondern sehr viele Steigungen und zwar sofort von der Quelle in Donaueschingen hat. Da läuft es durch die Schwäbische Alb und man kann nicht immer unten neben der Donau lang reisen, sondern muss mitunter auch Berge hochfahren und das wird dann später in Serbien und Rumänien noch im Banater Gebirge richtig heftig.
Denn man kommt durch 10 Länder, wenn man das durchzieht. Ja. Und den serbischen Abschnitt beschreiben Sie in Ihrem Buch als eine Schlammhölle.
Es hat 2023 das ganze Frühjahr durchgeregnet und die Radwege in Serbien, die sind meistens nicht befestigt. Wenn sie überhaupt in irgendeiner Weise vorhanden sind, dann sind es Dammwege und die haben sich dann natürlich durch den vielen Regen aufgelöst.
Und so ein E-Bike ist ja auch schwer, wenn es schlammig ist. Ist das
ja, und so ein E-Bike wiegt von sich aus mit dem vollen Akku über 25 Kilo. Dazu kommt noch das ganze Gepäck. Und es war ja kein Crossrad, sondern ein Touren-Trekkingrad. Die Reifen waren jetzt also nicht für Schlamm, Sand und Steine ausgelegt, sodass ich dann auch diverse Male gestürzt bin mit dem schweren Rad.
Sie haben Ihr E-Bike damals für dieses Projekt beim Discounter gekauft. Kein teures Markenrad. Gab es Momente, wo Sie gedacht haben, da hätte ich vielleicht besser ein paar 100 Euro mehr angelegt?
Also ich hatte 5 platte Reifen, Schläuche hinten.
Gut, auch Markenräder haben platte Reifen.
Genau, und hinten auch einen zerfetzten Reifen. Und das alles kann bei so einer Tour auch einem 5.000-Euro-Rad passieren. Was dann aber durch dieses ständige Wechseln des Hinterrades, an dem auch der ganze Motor hing und die Gänge, passiert ist, ist, dass sich der Umwerfer verstellt hat, wo die Gänge eingestellt werden. Und die konnte ich am Ende dann überhaupt nicht mehr bewegen und habe dann in Preila in Rumänien im Donaudelta einen Handwerker gefunden, der mir das Rad wieder auf Vordermann gebracht hat. Und jetzt ist es wie neu und ich habe es nicht bereut, ein einfaches Rad zu kaufen.
Und zurück ging es dann tatsächlich auf einem Donauschiff. Das ist ja eher dann so der typische Rentnerurlaub. Ich hätte gedacht, dass Sie das spießig finden. Haben Sie damit Ihren Frieden gefunden?
Ich fand das auch furchtbar spießig. Und natürlich war es auch entsprechend spießig. Ich war jetzt nicht die Jüngste da auf dem Schiff. Es gab durchaus jüngere Senioren. Aber das Programm ist nicht das, was ich so suche. Es gab ständig was zu essen. Das Essen war
schon mal nicht schlecht.
Und es gab diese schrecklichen Ausflüge, wobei einige davon auch ganz schön waren, nämlich in die Felsenkirchen in Rumänien. Aber ich hatte eine wunderschöne Kabine und in der Zeit, wo wir da unterwegs waren, hat der Mond geschienen und ich konnte die Fenster von meiner Kabine komplett aufmachen, schiebetürmäßig, und konnte vom Bett aus auf die Donau sehen und den Mond sich im Wasser spiegeln sehen. Und gerade in Rumänien und Serbien ist das Ufer der Donau völlig unbewohnt, sodass man wirklich glaubt, man befindet sich zu Beginn der Welt in einem unglaublich wunderschönen, natürlichen Zustand dort.
Margot Flügel-Anhalt in HR1.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und Margot Flügel-Anhalt, Rentnerin und Reisebuchautorin. Früher gehörte man mit 70 zum alten Eisen, das hat sich gründlich geändert. Noch nie war eine Rentnergeneration so fit wie heute. Gilt für Sie auch der Spruch, 70 ist das neue 50?
Also ich bin schon fitter als mit 50, muss ich sagen.
Sie sind heute fitter als mit 50? Ja. Okay, wie machen Sie das?
Ja, und zwar deswegen, weil ich ja jetzt nicht mehr jeden Tag zur Arbeit hetzen muss und mich mit Dingen beschäftigen muss, die mich nur halb interessieren, sondern ich kann tatsächlich von morgens bis abends mir auswählen, wie ich mein Leben gestalte, und habe viel Zeit für Fitness und nutze die auch, gehe regelmäßig ins Fitnessstudio, wandere durch die Wälder und habe in meinem großen Garten die Möglichkeit, mich gut zu bewegen.
Kampfsport machen Sie auch, haben Sie schon erzählt. Sie gehen ins Fitnessstudio, Sie fahren Fahrrad. Tanzen Sie gerne?
Ich war lange in einer Tanzgruppe, die ist durch Corona leider zerbrochen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf 3300 Meter im Camp 1 auf dem Ararat bin und wir da tanzen mit den Kurden, dann mache ich das gerne mit.
Also da sehen wir es. Margot Flügel-Anhalt fühlt sich mit 70 fitter, als sie mit 50 war, wenn das kein Vorbild ist. Und hier kommt jetzt der beste Beweis. Für eine 70-Jährige haben Sie einen ziemlich jungen Song ausgesucht, oder? Wie kommen Sie auf The Feeling von Lost Frequencies?
Ich höre das ja, ich höre häufig HR-Radio und diesen neuen Song fand ich einfach vom Gefühl her extrem stimmungsvoll und passend für mich.
Lost Frequencies für Margot Flügel-Anhalt.
Yeah, we fly into the night and fight the break of dawn. We're slipping on the highs, tomorrow we are gone, I should run. And the feeling goes on. And the feeling goes on.
Die Autorin Margot Flügel-Anhalt trägt das Reisegehen schon ihr ganzes Leben in sich, aber die ganz, ganz großen Touren, die macht sie erst, seitdem sie in Rente ist. In ihrem Buch Unter Strom, da steht ganz vorne eine Danksagung und dann der ganz schlichte Satz, die Menschen sind gut. Ist das so die Hauptquintessenz aus Ihren Reisen?
Wenn man Nachrichten hört, egal wo, oder Zeitungen liest oder in den Medien rumsurft, dann sieht es so aus, als gäbe es überall nur Krieg, Kampf und Streit. Aber tatsächlich ist das in den Ländern, durch die ich reise, so, dass die Menschen völlig friedlich sind und hilfsbereit und gastfreundlich. Und das gilt auch für Deutschland, auch wenn es bei uns ein bisschen länger dauert, bis da einer auf die Straße kommt. Ich habe in keinem Land erlebt, dass man mir nicht geholfen hat, wenn ich Hilfe gebraucht habe.
Nicht jeder würde dieses Motto jetzt für sich übernehmen. Die Menschen sind gut. Das ist nicht so gerade die Stimmung bei uns im Land. Was haben Sie also auf Ihren Reisen über die anderen Kulturen gelernt?
Ganz wichtig ist es, wenn man in Länder reist mit anderen Religionen und anderen Verhaltensweisen und Regeln, auch anderen politischen Bedingungen, dass ich das nicht bewerte, sondern dass ich offen bin für die Situation und beobachte und mich mit den Menschen unterhalte über ihre wirkliche Situation, zum Beispiel mit den Frauen im Iran.
Also nicht zu diskutieren, warum nimmst du das Kopftuch nicht ab? Also ja. Sie haben nicht die Absicht, eine iranische Frau davon zu überzeugen, das Kopftuch abzunehmen.
Ganz im Gegenteil, ja. Die iranischen Frauen teilen mir mit, wie gerne sie das Kopftuch ablegen würden.
Was war so das krasseste kulturelle Missverständnis, das Ihnen passiert ist?
In Pakistan, da war ich mit anderen Reisenden unterwegs, die mit mir zusammen in einem Konvoi mit den Lewis, die da bewaffnet mit uns durch Pakistan reisen, Belutschistan. Da mussten wir immer wieder anhalten und in Polizeistationen übernachten, weil wir nicht weiterfahren konnten, weil die Straßen unterspült waren und überschüttet und überschwemmt waren. Und einmal waren wir in einer Polizeistation, wo wir versucht haben, in dem Dorf oder in dem Ort, in dem wir da waren, was zu essen zu bekommen. Und wir wurden da begleitet vom Militär und den Polizisten, um da uns irgendwas einzukaufen. Aber waren schon nach wenigen Minuten dermaßen umringt von Männern, die tatsächlich hautnah und auf Tuchfühlung gingen, um rauszufinden, wer diese Person da ist, die so aussieht wie eine Frau. Weil normalerweise sind da keine Frauen auf der Straße und dann hat die Polizei die Leute zurückschlagen müssen, damit wir überhaupt wieder zurück konnten in die Station. Und dann sind die Männer alleine gegangen, um mich auch mit Nahrung zu versorgen. Das war bescheuert.
Sie haben das vorhin so dargestellt, als ob das völlig einfach wäre, als Frau alleine zu reisen. Es war nicht immer so einfach.
Nein, es ist so, dass die Menschen, in denen die Frauen normalerweise nicht in der Öffentlichkeit präsent sind, tatsächlich unglaublich neugierig sind und diese Neugier wie Kinder völlig hemmungslos ausleben. Und das ist natürlich für einen gewöhnungsbedürftig.
Und was haben Sie jetzt nach all diesen vielen Reisen über die eigene Kultur gelernt?
Ich denke, unsere Kultur hier in Deutschland ist vor allem eine demokratische Kultur. Wir haben Glück, in einer Demokratie zu leben, die zwar immer sehr brüchig ist und immer erforderlich macht, dass die Menschen sich aktiv beteiligen und auf hohem Niveau miteinander streiten und sich nicht gegenseitig die Köpfe einschlagen. Das ist ein großer Vorteil, weil uns das die Möglichkeit gibt, uns weiterzuentwickeln und frei zu sein.
Relativieren sich manche Probleme, die wir in Deutschland haben, wenn sie aus dem Ausland zurückkommen?
Absolut. Zum Beispiel weiß ich, dass es außerhalb von Europa fast schon nirgendwo sauberes Wasser gibt zum Trinken aus dem Wasserhahn. Aber wenn ich jetzt hier mir ein Glas Wasser aus dem Wasserhahn nehme, kann ich das bedenkenlos trinken, ohne daran zu sterben. Und im Ausland ist das einfach nicht so. Da sind die Bedingungen völlig anders. In Pakistan, in der Wüste, gibt es zum Beispiel keine Müllabfuhr. Und die Leute müssen ihren ganzen Plastikmüll irgendwo loswerden. Und der fliegt dann mit dem Wind durch die Gegend.
Margot Flügel-Anhalt in HR1. Wir haben es gehört, Margot Flügel-Anhalt ist auch mit 70 noch voller Energie. Kaum vorstellbar, dass sie für den Rest ihres Lebens allein zu Hause im Schaukelstuhl sitzt und zurückdenkt an die schönen Reisen. Und Sie haben es am Anfang schon gesagt, das Reisegehen zwickt auch jetzt schon wieder oder haben Sie es noch im Griff?
Also ich versuche...
Das fällt ihr schwer.
Das fällt mir sehr schwer, nicht direkt aufzubrechen, aber Ich bin so organisiert, dass ich jeden Augenblick aufbrechen könnte. Und das ist toll.
Verraten Sie es uns. Wohin soll die nächste Reise gehen?
Also im Moment plane ich eine Testfahrt nach Nordafrika in die Wüste mit meinem alten Touareg, VW Touareg, Baujahr 2003. Eins von den Modellen, die Paris-Dakar gemacht haben, also ein guter Offroader, weil ich mit diesem Auto dann 2025 nach Nepal und Tibet reisen möchte.
Sie haben zu Ihren Autos schon ein sehr persönliches Verhältnis. Sie haben Ihre Autos lieb, oder?
Also wenn sie bei mir sind, ja, aber ich lasse sie auch gerne los, weil ich ja kein Museum bin und in meiner Garage eh kein Platz ist für so viele Fahrzeuge.
Wie viele Autos hatten Sie schon?
Ich hatte Ford Escort, den Benz, den Lada Niva und jetzt den Touareg, aber in meiner Garage stehen auch viele Motorräder von mir und meinem Sohn.
Also nach Afrika soll es jetzt wieder gehen.
Genau.
Und wie wäre es mal ganz in den Norden oder so?
Das Island würde ich auch machen, da warte ich aber ab, bis die Vulkantätigkeit sich beruhigt.
Aber natürlich muss man auch akzeptieren, dass die Kräfte irgendwann mal nachlassen. Berücksichtigen Sie das bei Ihren Reisen?
Die Kräfte lassen nach und man verändert sich körperlich, geistig und so weiter. Und ich bin ja immer im Jetzt, wenn ich aufbreche. Ich hatte mal Probleme mit dem Knie nach dem Skiunfall und mit den Hüften nach den vielen Stürzen mit der kleinen Honda. Aber dadurch, dass ich regelmäßig mich weiter bewege, repariert sich das von selbst.
Vielleicht gibt es dann irgendwann das Buch mit dem Rollator auf den Vogelsberg oder so. Man muss nur die Ziele haben.
Genau.
Herzlichen Dank, Margot Flügel-Anhalt, für den Besuch im hr1-Studio. Am Schluss ist es bei uns üblich, dass der Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
Oh. Also ich sag mal, bei mir im Garten finden sich jetzt Vögel ein, die schon ganz früh am Morgen anfangen, ihr Konzert zu zelebrieren. Und dann sage ich jetzt, alle Vögel sind schon da. Amsel, Drossel, Fink und Star. Und die ganze Vogelschar.
Damit gehen wir in diesen Sonntag. Herzlichen Dank, wenn Sie das Gespräch noch einmal hören wollen oder weiterempfehlen möchten. Sie finden uns auch auf hr1.de als Podcast und natürlich in der ARD Audiothek. Mein Name ist Uwe Berndt. Wir beide wünschen einen schönen Sonntag und packen Sie bald Ihren Koffer.
Und tschüss.
hr1. Genau meins.